Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Die türkische Autorin Ece Temelkuran hat ihr Land verlassen müssen und jetzt hat sie ein Buch veröffentlicht über den aggressiven Populismus in der Türkei, aber auch in anderen Ländern, in den USA, in Großbritannien, auch in Deutschland. Über dieses Buch werden wir gleich reden und später haben wir dann wieder unsere persönliche Buchberatung für Sie. Wenn Sie neuen Lesestoff suchen, dann rufen Sie uns an, erzählen Sie uns, was Sie interessiert, was Sie so richtig begeistert hat an Büchern und dann wird Ihnen jemand von unseren vier Lesern aus der Lesart-Redaktion etwas Maßgeschneidertes für Sie empfehlen. Sie können sich jetzt Ihre Buchberatung sichern unter unserer Telefonnummer 0800 22 54 22 54, wenn dein Land nicht mehr dein Land ist oder 7 Schritte in die Diktatur. Dieses Buch von Ece Temelkuran ist in dieser Woche bei uns erschienen. Die türkische Autorin hat das Buch im Exil geschrieben. Sie hatte die Regierungspartei AKP vielfach kritisiert, deshalb hat sie ihre Stelle bei einer der großen türkischen Tageszeitungen verloren. Sie wurde auf übelste Weise angefeindet. Im Jahr 2016 hat sie sich dann entschieden, ihr Land zu verlassen. Ich habe vor der Sendung mit Ece Temelkuran gesprochen und sie zuerst nach der Kommunalwahl in der Türkei am Sonntag gefragt. Was sagen Sie zur Schwächung der AKP bei dieser Wahl?
İngilizce'de bir terim vardır, kaplanı kuyruğundan yakalamak diye. Sanıyorum Türkiye'deki otoriteryen rejim.
Es gibt im Englischen den Ausdruck, den Tiger am Schwanz packen. Ich denke, das autoritäre Regime in der Türkei ähnelt einem Tiger, der am Schwanz gepackt wurde. Es wurde ein kleiner, aber sehr hoffnungsvoller Sieg für die Demokratie errungen. Nach 17 Jahren blicken die Menschen in der Türkei wieder auf ein demokratisches Land. Doch leider fühlt sich das autoritäre Regime am Schwanz gepackt. Und wie Sie wissen, ist der Tiger am gefährlichsten, wenn er am Schwanz gepackt wird.
Das heißt, das macht Ihnen schon Hoffnung, was jetzt passiert ist in der Türkei am Sonntag, das Ergebnis dieser Wahlen?
Ben umut sözcüğüne çok inanmıyorum.
Ich halte nicht viel von dem Begriff Hoffnung, denn es gab in der Menschheitsgeschichte genügend Momente ohne Hoffnung. Aber der Mensch ist nicht davon abzubringen, dennoch hartnäckig daran festzuhalten. Einen Tag vor der Wahl gab es in der Türkei kaum Hoffnung, aber die Menschen haben darauf beharrt. Deswegen glaube ich, dass die Hartnäckigkeit in der Türkei erneuert wurde.
Türkiye'nin demokrasi için inadının yenilendiğini düşünüyorum.
Wenn wir auf Ihr Buch schauen, das heißt ja, wenn dein Land nicht mehr dein Land ist oder 7 Schritte in die Diktatur. Wann kam denn für Sie der Punkt, an dem Sie gesagt haben, die Türkei ist nicht mehr mein Land?
Türkiye hala benim ülkem.
Die Türkei ist immer noch mein Land, aber ich kann vermuten, ab welchem Zeitpunkt Engländer anfangen, England nicht mehr als ihr Land zu fühlen oder genauso Deutsche Deutschland und Amerikaner Amerika. Sie stellen sich heute dieselbe Frage, die wir uns vor 15 Jahren gestellt haben, nämlich, ist es immer noch mein Land? Vor dem Hintergrund der Polarisierung, der Feindseligkeit untereinander, fühlen sich Menschen, die kritisch denken können, nicht mehr so sicher und bequem wie früher. Besonders seitdem die Ignoranz anfing, sich zu einer organisierten und politischen Identität zu formen, denke ich, dass das Land nicht mehr die Türkei ist, die ich einmal kannte. Aber ich denke, das betrifft nicht nur die Türkei, sondern es ist ein globales Problem. Deswegen habe ich dieses Buch geschrieben.
Ama sanıyorum bu sadece Türkiye için değil, bugün bütün dünya için geçerli bir mesele. Bu yüzden de zaten bu kitabı yazdım.
Sie denken auch darüber nach, in Ihrem Buch natürlich, warum die Populisten eigentlich so viele auf ihre Seite ziehen, wie es zu diesem Aufstieg des Populismus gekommen ist. Und wenn ich Sie da richtig verstehe in Ihrem Buch, Sie haben gerade auch schon den Neoliberalismus angesprochen, liegt das für Sie daran, dass in neoliberalen Zeiten Ideen und Praktiken wie Solidarität, Gleichheit, soziale Gerechtigkeit, dass sie verdrängt wurden aus der Sprache und aus der politischen Praxis? Ist das tatsächlich für Sie der Kern des Problems, der auch hinter dem Aufstieg des Populismus liegt?
Kitapta uzun uzun anlattım benim sağ popülist dalgayla olan.
Darauf gehe ich im Buch ausführlich ein. Ein zentraler Punkt in meinem Buch ist die Kritik am Neoliberalismus. Ich denke, wir müssen genauer hinschauen, was die Ideologie des Neoliberalismus mit uns Menschen, den Gesellschaften, macht. Das versuche ich im Buch zu beantworten. Wenn Sie die Gesellschaften verkindlichen, stellen Sie fest, wie am Ende rechtspopulistische Führer zu Gesellschaften sprechen, wie man zu Kindern spricht. In den letzten 30 bis 40 Jahren hat die Welt Folgendes vergessen. Wir sind keine politischen Objekte, sondern politische Subjekte. Je mehr die Menschen das vergessen haben, umso kindlicher, infantiler wurden sie. Und je kindlicher sie wurden, umso mehr stiegen die Führer auf. Und ich denke, Menschen, die die Rechtspopulisten wählen, haben ein ernsthaftes Problem. Das Problem ist soziale Ungerechtigkeit, das Gefühl der Menschen, unsichtbar zu sein und ihr Gefühl, das eigene Schicksal nicht verändern zu können. Deswegen haben die Menschen das Gefühl, ihre Würde zu verlieren. In diesem Gefühl der Würdelosigkeit bieten ihnen rechtspopulistische Führer einen Halt, indem sie ihnen sagen, sie würden ihnen ihren Stolz wiedergeben. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen Würde und Stolz. Diesen Unterschied habe ich in einem Artikel für den Guardian erläutert. Der Unterschied zwischen diesen Begriffen spielt eine zentrale Rolle in dem aktuellen politischen Problem, das wir erleben. Während die Rechtspopulisten anbieten, Menschen ihren Stolz zurückzugeben, geht es Menschen wie mir darum, die Menschenwürde im Allgemeinen zurückzugewinnen.
Benim gibi düşünen insanlar hepimizin insanlık onurunu geri kazanması gerektiğini düşünüyor.
Sie schreiben in Ihrem Buch auch, die Stärke der Populisten komme auch daher, weil sie eine Sache haben, für die sie kämpfen. Ja, die Sache kann ständig wechseln. Das kann mal der Kampf gegen das Vereinigte Europa sein oder der Kampf gegen Flüchtlinge oder gegen was auch immer. Das haben wir ja auch in Deutschland erlebt. Die Frage ist ja dann, was ist die Sache für die, die Nicht-Populisten kämpfen? Das benennen sie nicht in dem Buch. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt benennen können, was die Sache wäre für die, die Nicht-Populisten kämpfen können.
Sağ popülist dalga bizi tabii çok fazla kendisiyle ilgilendirdiği için diğer insanların ne için mücadele ettiğini yeterince bakamıyoruz ya da
die rechtspopulistische Welle beschäftigt sich so sehr mit sich selbst, dass wir nicht genügend darauf achten, wofür andere Menschen kämpfen. Anders gesagt, sie lässt ihren Anhängern keine Zeit, über ihre Opferrolle nachzudenken. Der rechtspopulistische Diskurs nimmt so viel Zeit in Anspruch und verbreitet so viel Geschrei im sozialen Leben, dass wir kaum Zeit finden, uns um die ernsthaften Belange dieser Menschen zu kümmern. Ja, wofür kämpfen die nicht-populistischen Menschen? Ich denke, sie kämpfen um die Menschenwürde. Denn das neoliberale Denken beschreibt die Natur des Menschen mit diesen zwei Punkten. Erstens die Angst, nichts zu besitzen. Und zweitens die Besessenheit, immer mehr zu besitzen. Doch die Menschheit braucht mehr. Sie braucht Würde, Sinn und Verstand. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir das neu beschreiben. Wenn wir den Rechtspopulismus bekämpfen wollen, müssen wir unter uns klären, wie wir die vorhandenen Probleme definieren.
Kavga edeceksek, ilk önce bizim bu mevzu meselelerle ilgili tarifimiz nedir? Bunu netleştirmemiz gerekiyor.
Wenn es um Ihre Hoffnung geht, Sie haben vorhin ja schon erklärt, dass Sie diesen Begriff nicht schätzen, aber Sie verwenden ihn schon auch in Ihrem Buch. Sie schreiben, meine Hoffnung gründet auf den jungen Frauen. Sie erzählen andererseits auch, dass Sie auch mit hochaggressiven jungen Frauen aus dem AKP-Umfeld zu tun hatten, also mit jungen Frauen, die für eben ein autoritär regiertes Land kämpfen. Ihre Hoffnung für die Türkei gründet die denn trotz dieser Begegnung mit diesen AKP-Frauen tatsächlich auf den jungen Frauen in der Türkei?
Meine Hoffnung beschränkt sich nicht ausschließlich auf die Türkei. Ich habe dieses Buch auf Englisch geschrieben, weil ich die gesamte Welt ansprechen möchte und möchte, dass die Welt gemeinsam über dieses Thema spricht. Wir brauchen die weltweite Solidarität, damit mein Land die Demokratie wiedererlangen kann. Wenn ich also von jungen Frauen spreche, meine ich nicht nur die jungen Frauen in der Türkei, sondern alle jungen Frauen auf der Welt. Es erfüllt mich derzeit mit Begeisterung zu sehen, dass Frauen weltweit ihre Stimme für die Umwelt und die Menschenwürde erheben. Wann immer die Menschheit in eine Krise gerät, erhebt sich die Stimme der Frauen stärker, und zwar so lange, bis ein neuer Status quo hergestellt ist. An diesem Punkt befinden wir uns gerade. Der alte Status quo zerbröckelt und ein neuer entsteht. Bis der neue hergestellt ist, wird über Frauen gesprochen und werden Frauen selbst sprechen. Ich hoffe nur, wenn der neue Status quo hergestellt sein wird, werden die Männer nicht sagen, geht ihr nach Hause, wir kümmern uns um den Rest.
Umarım bu sefer yeni status quo kurulduğunda erkekler siz artık evinize gidin, biz gerisini hallederiz demezler.
Ganz am Ende des Buches schildern Sie dass Sie in Kroatien im Exil leben und Sie schreiben da auf sehr bewegende Weise, erzählen Sie davon, wie Sie Verwandte und Freunde im Moment nur auf einer griechischen Insel treffen können, in Sichtweite der türkischen Küste, also in Sichtweite ihrer Heimat. Was bedeutet das für Sie, diese Trennung, auch gerade wenn Sie dort sind auf dieser Insel und wenn die Ihnen nochmal so bewusst wird in diesem Moment?
Bu yüzden Yunanistan'a daha az gidiyorum. Çünkü Yunanistan aslında Türkiye'ye en uzak yer.
Genau aus diesem Grund fahre ich sehr selten nach Griechenland. Denn Griechenland ist das Land, das der Türkei am entferntesten liegt. Das sage ich deswegen, weil solange Sie in Griechenland sind, denken Sie daran, wie weit Sie von der Türkei entfernt sind. Und Sie können an nichts anderes denken. Ich versuche darüber nicht zu sprechen, denn in den letzten Jahren helfen mir Emotionen nicht. Mir helfen die Rationalität und das rationale Denken mehr. Auf der ganzen Welt gibt es im Moment viel zu viel Emotion. Und es wird versucht, viele politische Probleme emotional zu lösen. Ich denke, es würde uns allen gut tun, dies etwas zu minimieren.
Ece Temelkuran hat das Buch geschrieben, Wenn dein Land nicht mehr dein Land ist oder 7 Schritte in die Diktatur, übersetzt von Michaela Grebinger. Im Verlag Hoffmann und Kamp ist das Buch erschienen mit 270 Seiten, 22 Euro ist der Preis. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Vielen Dank.
Der weltweit am höchsten dotierte Preis für Kinder- und Jugendliteratur, der ist nach einer ganz großen Kinderbuchautorin benannt, nach Astrid Lindgren. Der Astrid Lindgren Gedächtnispreis ist das. 5 Millionen schwedische Kronen gibt es dafür. Das sind so etwa 480.000 Euro. Und gestern wurde bekannt, wer in diesem Jahr diesen Preis bekommt. Das ist der belgische Autor Bart Mouillard. Viele seiner Bücher sind auch ins Deutsche übersetzt worden von Mirjam Pressler. Auch bei uns hat er schon viele Preise bekommen. Und hier begründet die Vorsitzende der Preisjury, Boel Westin, warum Bart Mouillard diesen Preis verdient hat.
Bart Mouillards Dichte und musikalische Sprache vibriert vor unausgesprochenen Gefühlen und Wünschen. Mit filmischer Präsenz gestaltet er den Augenblick und Beziehungen werden auf die Spitze getrieben. Sein Werk beweist, dass Bücher für Kinder und Jugendliche einen festen Platz in der Weltliteratur haben.
Der Astrid Lindgren Gedächtnispreis geht in diesem Jahr an den Belgier Bart Mouillard.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Marco Martin, ich bin Schriftsteller und mein Lebensbuch oder eines meiner Lebensbücher ist Patrick Modianos Roman Une Jeunesse, eine Jugend. Ich habe dieses Buch damals noch in der DDR mit 17 Jahren gekauft. Wie liest jemand, der in der sächsischen Provinz aufwächst, sich dort nicht wohlfühlt, von einem jungen Paar, das mit 19 Jahren in den 60er Jahren durch Paris driftet? Natürlich mit dem Wunsch, ebenfalls dorthin zu kommen. Das gelang dann auch und als ich dann Anfang der 90er Jahre zum ersten Mal nach Paris kam, im Alter der Protagonisten von Patrick Modianos Roman, habe ich mich dieser Lektüre nochmals hingegeben, denn ich fand mich in derselben Gestimmtheit wieder wie dieses Paar, voller Neugier, aber auch voller Furcht gegenüber dieser großen Stadt, der schnellen Menschen, die da auf den Trottoirs dahin eilten. Man wusste auch noch nicht, wie man die Begegnungen jetzt einordnet. Wo sind die Guten, wo sind die Bösen? Was sind jetzt vielleicht irgendwelche Absichten im Verborgenen? Und all das spielt in dem Roman eine Rolle. Und zwar auf eine wunderbar kleidende Weise, so wie eben diese große alte zivilisatorische Stadt Paris strukturiert ist, anonym, aber doch gleichzeitig voller Chancen auf Begegnungen. Und mit diesem Buch habe ich mir dann mein Paris erlaufen, bin durch die Arrondissements, bin durch die Bistros, durch die Cafés, durch die Clubs. Und als ich dann viele Jahre später dieses Buch nochmal gelesen habe, war es eine doppelte Freude und gleichzeitig mit einer Melancholie vermischt, wie die Zeit vergeht. Denn dieses Paar, was ich damals überlesen habe, erzählt diese Geschichte aus dem Rückblick. Sie erzählen das, als sie auch schon Kinder haben, schon Mitte 30 sind und sich an diese Zeit in Paris erinnern. Und gleichzeitig ist es dann auch eine Reflexion über das Vergehen der Zeit. Hier hat man die Poetik Patrick Modianos wie in einer Nussschale und gleichzeitig die Gestimmtheit der ganzen Welt. Also was könnte schöner sein?
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Der Schriftsteller Dieter Forte, der ist vor allem durch eine weit ausgreifende Roman-Tetralogie bekannt geworden, durch die vier Romane seiner Tetralogie der Erinnerung. Jetzt gibt es ein neues, deutlich schmaleres Buch von Dieter Forte, Als der Himmel noch nicht benannt war, heißt das. Der Kritiker Michael Opitz hat das für uns gelesen. Herr Opitz, Als der Himmel noch nicht benannt war, was ist denn damit gemeint? Was für eine Zeit oder was für ein Zustand?
Also Dieter Forte geht in diesem Buch weit zurück, und zwar in eine Zeit, als es noch keine Sprache gab. Also die Natur war in dieser Zeit zwar noch nicht stumm oder nicht mehr stumm, sie hatte Geräusche, der Wind rauschte, das Wasser plätscherte, aber die Menschen, die in dieser Zeit auf der Welt waren, haben sie noch nicht benannt. Es gab also für die Erscheinungen der Natur noch keine Begriffe, und dorthin, in diese Vorzeit, in diese graue Vorzeit, von der wir ja wenig wissen, da geht Dieter Forte hin zurück.
Und ist das ganze Buch ein Versuch, diese sprachlose Zeit sprachlich zu fassen, oder geht er dann auch in das Entstehen der Sprache hinein?
Also die Sprache spielt in diesem Buch eine ganz außerordentliche Rolle. Er geht zum einen darauf ein, indem er sagt, also was hat die Menschen veranlasst, sprachlich sich zu verständigen. Da gibt es kleine Geschichten, kurze Erzähltexte in diesem Buch. Aber genauso entscheidend ist in diesem Buch nämlich die Schrift und die Welt der Bücher. Denn es gibt so eine zentrale Frage in diesem Buch, die stellt Dieter Forte fast nebenbei, aber sie ist von entscheidender Bedeutung. Und sie lautet: Ist der Mensch ein erzählendes Wesen oder ist er ein zerstörerisches Wesen? Und diese Frage, eine wichtige Frage, durchzieht den Text immer wieder anhand von unterschiedlichen Geschichten, die Forte dort ausbreitet.
Jetzt staune ich vor mich hin, weil ich sehe, das Buch hat 92 Seiten. Ja. Und Sie sagen, es geht um die Zeit vor der Entstehung der Sprache, um die Entstehung der Sprache, um die Welt der Bücher, um zentrale Fragen nach dem Wesen des Menschen. Ja. Wie passt denn das in 92 Seiten?
Ja, das ist wirklich ein ganz ungewöhnliches Buch. Und ich habe gestaunt, wie man auf so wenigen Seiten so viel erzählen kann, so viel zur Sprache bringen kann, ohne ausufern zu werden. Natürlich ist das ein Thema, das auf 1000 Seiten Platz gehabt hätte. Und 92 Seiten sind wirklich sehr gering. Aber Forte macht das unglaublich geschickt. Also er geht in den kleinen Erzähltexten, das sind ja Bruchstücke, will ich mal sagen, sowohl sehr weit zurück, also bis in die Zeit, wo sich die Sprache gebildet hat. Dann gibt es Erzähltexte, in denen ist vom Tod die Rede, also jener Zeit, in der wir keine Sprache mehr haben. Und dazwischen legt er wiederum kurze Erzähltexte, in denen wir mit einem Bibliothekar in eine Bibliothek geführt werden. Also man merkt, Sprache ist ein zentrales Thema, sowohl die Sprache, wie sie sich gebildet hat, als aber auch die Sprache, die man verliert mit dem Tod, und was wird in der Sprache, nämlich in der Schriftsprache, an Wissen bewahrt. So muss man sich das vorstellen. Dabei werden die großen Themen immer wieder erzählt und behandelt.
Also Sie werden vor allem erzählt, verstehe ich Sie da richtig, mehr erzählt als essayistisch oder gar wissenschaftlich ausgeleuchtet?
Man kann das Buch gar nicht so richtig in eine Gattung bringen. Also es ist kein Roman, es ist auch keine Erzählung. Literarischer Essay wäre vielleicht so etwas, was dem ganz gut, was ganz gut treffen würde, wenn man das so sagen kann.
Und was für eine Sprache ist das, dieses Erzählen von Dieter Forte, die er da gefunden hat?
Dieter Forte ist ein ganz außergewöhnlicher Erzähler. Also wenn man ihn kennt aus seinen früheren Texten, also aus der von Ihnen genannten Roman-Tetralogie, dann weiß man, dass er jemand ist, der kaum in der Öffentlichkeit wahrzunehmen ist. Er nimmt diese Rolle des Schriftstellers wirklich wahr. Er stellt Schrift zur Verfügung, die wir lesen sollen. Er arbeitet unglaublich viel an der Sprache. Das merkt man diesen Texten an. Sie sind sprachlich, stilistisch sehr schön gearbeitet. Und das liest sich wunderbar, wenn man einen Faible dafür hat.
Und kann man eigentlich eine Verbindung ziehen zwischen diesem jetzt zumindest, was die Seitenzahl angeht, sehr schmalen Werk und den erzählerischen Großprojekten, für die Dieter Forte ja eher bekannt ist?
Ja. Das Haus auf meinen Schultern, das war zunächst die Trilogie, und dann hat er ein weiteres Buch dann nachgeschickt und dann wurde es eine Tetralogie, Auf der anderen Seite der Welt heißt das. Und das sind Texte gewesen, in denen hat sich Dieter Forte mit der Kriegs- und Nachkriegszeit auseinandergesetzt, also mit seiner eigenen Kindheit und Jugend. Und es war wesentlich und wichtig für diese Zeit, eine Sprache zu finden. Und nun in diesem neuen, kürzeren Buch geht es wieder um Sprache, das Suchen nach einer Sprache. Und ich glaube, in diesem Thema kommen sowohl das frühe Großprojekt und dieser kleine Text sehr schön zueinander.
Dieser Text heißt »Als der Himmel noch nicht benannt war«. Das neue Buch von Dieter Forte erschien im S. Fischer Verlag mit 92 Seiten. Wie gesagt, 17 Euro ist der Preis. Michael Opitz hat es uns vorgestellt. Vielen Dank. 22 Jahre lang gab es in Deutschland den Chamisso-Preis für Autoren mit einer anderen Muttersprache als der deutschen. 2017 wurde der Chamisso-Preis eingestellt. Die Begründung war damals, Autoren wie zum Beispiel Theresia Mora oder Feridun Saimoglu, die seien ja in der Mitte der Gesellschaft angekommen, da brauche es so einen speziellen Preis nicht mehr. Jetzt aber gibt es den Chamisso-Preis wieder mit anderen Preisstiftern. Und zur Jury des neuen Chamisso-Preises gehört meine Kollegin Maike Albart, die jetzt hier im Studio ist. Warum sollte es denn auch aus Ihrer Sicht doch wieder solch einen Preis geben für Autoren mit nicht deutscher Muttersprache?
Es geht ja darum, dass diese Schriftsteller, die in Frage kämen, in mehreren Kulturen verankert sind. Also es ist ein Preis, der sich auf die Zukunft richtet und darauf, dass aus der deutschen Literatur vielleicht auch etwas ganz anderes werden muss, dass wir diese Bezüge viel stärker einbinden müssen. Und es muss auch nicht unbedingt jemand sein, der eine ganz andere Muttersprache hat. Denkbar ist auch jemand, der bereits hier aufgewachsen ist, aber der einen Kulturwechsel vollzogen hat und das auch literarisch in irgendeiner Form bewältigt und zeigt. Also ich glaube, so ein Preis ist dringender denn je, abgesehen davon, dass es ja sehr viel Einwanderung gibt und geben wird. Und das sollte man sichtbar machen.
Und wer steht jetzt hinter diesem Preis? Wer vergibt den?
Das ist ganz interessant, weil das nämlich aus der Bürgerschaft in Dresden kommt. Der Preis heißt ja auch Chamisso Hellerau. Es bindet sich also an dieses Viertel in Dresden, das zu Beginn des 20. Jahrhunderts so entscheidend war und auch ein Laboratorium der Moderne, ein Versuch, mit der Moderne anders produktiv umzugehen. Und das ist auch der Geist, in dem dieser Preis stehen soll. Und es kommt aus der Zivilgesellschaft. Es ist kein Preis, der von einer Institution gestiftet wird, sondern von verschiedenen Unternehmern und aus der Bürgerschaft. Das heißt, es ist auch ein Versuch, Dresden einen anderen Stand zu verschaffen und zu zeigen, es ist eine Stadt, die eben nicht nur verknüpft ist mit Pegida oder mit Bewegungen, über die wir gerade so viel diskutieren, sondern es ist eine Stadt, die auch den Blick in die Zukunft richtet und die auch etwas anderes will als Integration, sondern etwas ganz Neues vielleicht, was man gerade ja literarisch immer so wunderbar ausprobieren kann und zeigen kann, wie diese Reibungen auch in etwas ganz Produktives umgemünzt werden können.
Sie vergeben den Preis jetzt nicht nur für literarische Werke, sondern auch für Essays und Sachbücher. Warum diese Entscheidung, der alte Chamisso-Preis, ging ja nur an Literatur.
Wir denken, es ist an der Zeit, das auch genreübergreifend zu machen. Und wir sind offen für Essay oder eben Sachbuch oder auch vielleicht Lyrik. Das hängt davon ab, wen wir als stärksten Preisträger empfinden, wem wir das geben wollen. Das muss jedes Jahr dann diskutiert werden. Und es geht natürlich um literarische Qualitäten, aber das Politische und das Gesellschaftliche sollen mit hineinspielen.
Jetzt haben Sie sich für dieses Jahr, also für die erste Preisträgerin des neuen Chamisso-Hellerau-Preises entschieden, für Maria Cecilia Barbetta mit ihrem Roman Nachtleuchten. Der Roman stand ja schon im vergangenen Herbst auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis, also für den Deutschen Romanpreis. Warum haben Sie sich jetzt in der Jury für dieses Buch entschieden?
Aus guten Gründen. Wir haben darüber diskutiert, dass gerade Maria Cecilia Barbetta durch ihre Herkunft aus Argentinien und die Verbindung von der argentinischen Romantradition und etwas ganz Deutschem, also sie schreibt diesen Roman auf Deutsch, leuchtet auch die deutsche Sprache auf eine ganz ihr eigene Weise aus und sie bestückt dieses Argentinien, dieses Buenos Aires, das spielt ja am Vorabend der Militärdiktatur, mit Bestandteilen des deutschen Berliner Alltags aus. Also da ist ihr wirklich etwas geglückt, etwas Neues zu schöpfen, genau in dem Sinne, wie wir auch diesen Preis verstehen. Und es fließt etwas zusammen, das etwas ganz, ganz anderes dann herausbildet und vielleicht eben so eine Art neuer deutscher Literatur auch prägen kann.
Und was Sie sagen, sie leuchtet die deutsche Sprache auf andere Weise aus, als das ein deutscher Muttersprachler vielleicht tun würde. Das ist auch etwas, auf dass dieser Preis immer wieder aufmerksam macht, oder?
Genau, da denke ich, werden wir dann, je nachdem, wer in einem Jahr dann auch veröffentlicht hat und wer in Frage kommt, darauf achten. Also welche Möglichkeiten bietet sich jemandem, der nicht in der deutschen Literatur oder Kultur oder hier auch nicht zur Schule gegangen ist, verankert ist, aber der noch etwas anderes mitbringt? Was kann daraus entstehen? Und es geht ja auch darum, diese Schriftsteller, es gibt an vielen Literaturhäusern jetzt Kurse für junge Leute, auch das Projekt am Haus der Kulturen der Welt, anders auch dem deutschen Publikum nahezubringen und zu zeigen, das ist jetzt Teil der deutschen Literatur. Auch das ist ein Ansatz.
Am 24. Mai wird zum ersten Mal der Chamisso-Preis Hellerau vergeben an die Schriftstellerin Maria Cecilia Barbetta für ihren Roman Nachtleuchten. Wir haben mit Maike Albart aus der Jury dieses Preises gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
Straßenkritik.
Ich bin der Tibor. Ich bin 44 Jahre alt und in Freiburg und arbeite als Sozialarbeiter. Ich habe jetzt letztens von Uwe Timm am Beispiel meines Bruders gelesen. Das Buch hat mich sehr begeistert. Es ist die Geschichte des Bruders des Autors, der 1943 in Russland gefallen ist, der sich freiwillig zur Waffen-SS gemeldet hatte. Die Leute haben sich ihrer Schuld nicht gestellt. Vor allen Dingen, was er mehrmals schreibt, die haben es totgeschwiegen. Und wenn man sich überlegt, die Leute, die sterben jetzt alle, die Zeitzeugen, die sind fast alle tot. Es gibt fast keine Zeitzeugen mehr, finde ich. Da wird so ein Buch immer wertvoller so.
In Freiburg liest Tibor am Beispiel meines Bruders das Buch von Uwe Timm. Es gibt eine Taschenbuchausgabe beim Verlag DTV für 8,90 Euro. Was Sie als nächstes lesen könnten, das empfehlen wir Ihnen, auf Sie zugeschnitten in unserer persönlichen Buchberatung. Und dafür ist jetzt unsere Lesart-Redakteurin Wiebke Poromka hier ins Studio gekommen. Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Und am Telefon haben wir Andreas Brunner aus Berlin. Herr Brunner, auch Ihnen ein Willkommen. Hallo.
Hallo, schönen guten Morgen.
Dann verraten Sie uns doch bitte zuerst mal, damit wir Sie so ein bisschen einsortieren können, was Sie interessiert an Büchern grundsätzlich. Was lesen Sie vor allem am liebsten?
Ja, gerne. Also im Augenblick interessiere ich mich zurzeit für zeitgenössische französische Literatur. Und zwar bin ich durch jetzt einige Inszenierungen an Berliner Theatern hier drauf gestoßen, in denen Theaterfassungen von Romanen gezeigt wurden. Also zum Beispiel von Didier Eribon, Rückkehr nach Reims, fand ich sehr gut. Dann mein absoluter Liebling zurzeit ist Edouard Louis im Herzen der Gewalt, das auch an der Schaubühne hier inszeniert wurde, das ich auch gelesen habe, was mir also inhaltlich und stilistisch auch wirklich super gefallen hat. Und es ist aber, glaube ich, ein Drama von Joël Pommerat, war vor kurzem hier am Berliner Ensemble, die Wiedervereinigung der beiden Koreas. Und da bin ich so drauf gestoßen, dachte, oh, da passiert ja einiges in Frankreich und würde mich interessieren, ob Sie mir da in diese Richtung noch was empfehlen könnten.
Ja, Herr Brunner, Sie haben tatsächlich recht, Eribon und Edouard Louis, das sind natürlich zwei total spannende junge Autoren, die sich ja vor allen Dingen damit beschäftigen, wie sind wir geworden, was wir sind, wo kommen wir her, aus welchen sozialen Verhältnissen, wie haben uns vielleicht auch Gewalterfahrungen geprägt. Ist das ein Aspekt, der Sie daran interessiert? Oder Sie haben jetzt gerade schon gesagt, der Stil ist auch eine Sache, die Sie begeistert hat?
Also in erster Linie die Thematik. Ja? Mhm. Also das sind ja beides auch Themen, die im Arbeitermilieu spielen, von Menschen, die sich dann quasi in die Bourgeoisie nach Paris hocharbeiten und dort sich zurechtfinden müssen. Das finde ich spannend. Also das fand ich sehr spannend. Stilistisch natürlich auch. Also ganz klar.
Ja, total interessant, weil man ja eigentlich immer ein bisschen denkt, wir haben vielleicht diese Klassenfrage, diese Herkunftsfrage schon so ein bisschen überwunden, aber man merkt doch immer noch, dass es ganz tief drin und in uns drin steckt und auch unser Leben bestimmt. Eine Autorin fällt mir da so gleich ein, die Sie aber bestimmt kennen, weil sich Edouard Louis und Eribon auch immer wieder auf Sie berufen. Im Grunde die große alte Dame der französischen Literatur, die aber jetzt erst gerade in Deutschland wirklich zu ihrem Recht kommt und entdeckt wird, das ist Annie Ernaux. Kennen Sie die?
Nee, das wäre jetzt schon mal ein guter Tipp. Ja.
Das ist ganz spannend. Das ist eine Autorin eben schon älter, die vor allen Dingen auch über ihre Herkunft schreibt und über die Sozialisation ihres Vaters und was das eben für ihren Werdegang, für ihr Leben bedeutet. Und dann hat die einen wirklich sehr berührenden, schmalen Roman geschrieben, wobei das eigentlich alles ganz schmale Romane sind. Das heißt Die Erinnerungen eines Mädchens. Und da kann man tatsächlich sofort so einen Bogen schlagen zu Édouard Louis, weil da geht es auch um eine Vergewaltigungserfahrung, die sie als ganz, ganz junges Mädchen hat erleben müssen. Und das, der Irrsinn in diesem Buch ist, dass sie ganz lange gebraucht hat, um überhaupt zu verstehen, dass sie vergewaltigt worden ist. Dass das also eine Zudringlichkeit war, eine körperliche von einem älteren Mann, die sie eigentlich gar nicht so wollte. Und sozusagen dieses Schreiben darüber jetzt, das sehr autobiografisch ist, aber natürlich auch fiktionalisiert, das setzt erst diesen Erkenntnisprozess in Gang, wirklich Jahre später. Also die ist wirklich ganz toll und da sind jetzt eine ganze Reihe von Romanen von ihr erschienen in den vergangenen Jahren, alle im Suhrkamp Verlag.
Okay, das klingt interessant und das ist wirklich jetzt ein Tipp, den ich vorher noch nie gehört hatte.
Ja, darf ich Ihnen noch einen zweiten geben, weil das eine Autorin ist, auch eine französische, für die ich mich unglaublich begeistere, die ist allerdings schon gestorben. Und aber tatsächlich eine der stärksten Frauen der französischen Literatur, finde ich, nämlich Albertine Sarrazin. Haben Sie den Namen schon mal gehört?
Nee, Albertine Sarrazin, okay. Ja,
wirklich eine abenteuerliche Figur, eine Autorin, die 1937 in Algier geboren wurde, die adoptiert worden ist dann von französischen Eltern und tatsächlich auch, es ist so ein wiederkehrendes Motiv jetzt hier gerade, die auch eine Missbrauchserfahrung hinter sich hat als Kind und die dann in Besserungsanstalten aufgewachsen ist, die sich daraus dann sozusagen davongeschlichen hat, die Kriminelle war, die Prostituierte war und die in ihren Romanen dann, weil sie das nämlich auch selbst erlebt hat, über ihr Dasein im Gefängnis geschrieben hat und das auf so ganz mitreißende Weise und das ist sozusagen nochmal Eribon oder Louis so in komprimierter oder gesteigerter Form, nämlich wenn die schreiben, sie können nicht aus ihren Verhältnissen ausbrechen und können natürlich trotzdem rein äußerlich ein freies Leben führen, dann war diese Albertine Sarrazin tatsächlich eine Gefangene eigentlich zeitlebens. Also ganz spannend. Es gibt einen Roman von ihr, der heißt Astragalus, der ist Mitte der 60er Jahre erschienen in Frankreich und jetzt vor ein paar Jahren wieder auf Deutsch. Und das ist wirklich total mitreißend. Nämlich dieser Frau gelingt es dann doch zu fliehen. Die springt über die Gefängnismauer und verletzt sich dabei den Fuß und muss dann zeitlebens humpelnd durchs Dasein wandern. Aber wirklich total tough, ganz toll.
Also hat ein Andenken an ihre Flucht ihr Leben lang sozusagen.
Ja, genau. Auch ein äußerliches, ein inneres natürlich ohnehin.
Herr Brunner, zwei Empfehlungen abgestaubt. Albertine Sarrazin, ich habe mitgeschrieben, und Annie Ernaux. Dann hoffe ich, das hilft Ihnen weiter beim Weiterlesen. Und danke Ihnen sehr, dass Sie hier mitgemacht haben.
Ich danke Ihnen recht herzlich für die Tipps. Ja, hat mir sehr geholfen.
Viel Vergnügen beim Lesen.
Dankeschön, schönen Tag für Sie.
Ja, machen Sie es gut. Vielen Dank an Tschüss. Wiebke Poromka. Es geht gleich weiter hier im Deutschlandfunk Kultur nach 11 Uhr mit unserem Musikmagazin Tonart. Mascha Drost ist dann hier.